Ho, ho, ho. Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 87. Ist eigentlich schon bald Weihnachten? Wie jedes Mal, fangen wir mit der Begrüßung an von unten nach oben.
Grüß euch, Bernd.
Ja, das war eben Team MB, jetzt bin ich dran. Mika aus Berlin, grüß euch.
Andi aus Konstanz, einen schönen zweiten Advent.
Ja, Geronimo und Gina, Monika und Sven aus Flensburg, schönen guten Abend, schönen zweiten Advent.
Hallo alle zusammen aus Arnbeck, Südniedersachsen.
Holger Finch aus Berlin sagt auch guten Tag.
Push-Talk-Button, ha. Marc vom GC, wir sind Cacher-Name SMN42 aus Berlin, sagt auch hallo.
Servus von Freikel aus Augsburg.
Hallo, hier ist Lini Elf aus Trier.
Schönen guten Abend, ich bin Frau Stromtal aus dem Bergischen Land.
Guten Abend, so Beso aus dem Raum Ulm.
Und es grüßt lieb und fein Clan Family Mirko vom Niederrhein. Und damit sind wir schon drin im letzten OC-Talk diesen Jahres. Ihr habt es gerade schon knistern gehört, es waren nicht die Kerzchen, sondern das war der Magister, der verraten hat, hey, es ist der zweite Advent. Heute am ersten Sonntag im Monat. Wer jetzt noch Geschenke kaufen muss, der ist echt spät dran. Aber heute geht es nicht um Geschenke, heute geht es um Open Caching. Und das machen wir jedes Mal mit Themen, die wir zuletzt hatten. Ich glaube, wir haben heute auch ein bisschen eine andere Reihenfolge. Deswegen frage ich mal ans Team, mit was fangen wir denn heute an?
Ich würde sagen, wir fangen mit den Rückmeldungen an, denn davon haben wir nämlich tatsächlich zahlreiche bekommen. Insgesamt 4 an der Zahl. Und der Tungma hat gleich 2 Rückmeldungen gehabt. Und zwar die erste Rückmeldung ist nochmal zu HTTPS-Bildern. Die hatten wir schon in den letzten OC-Talks. Und ich glaube, Mirko, dazu kannst du eine Rückmeldung geben, oder?
Genau. Er hatte nochmal konsequent nachgefragt. Also er hat Verständnis dafür, dass man in der Datenbank da jetzt nicht rumfuschen möchte. Ja, also eingreifen in das Listing der jeweiligen Owner. Und hätte dann die Idee gehabt, ob man das Listing nicht beim Rendern der Seite durch einen Platzhalter ersetzen kann. Also einmal noch kurz für Leute, die letzten Podcast nicht gehört haben. Was ist das Problem eigentlich? Durch Änderungen in den Browsern, die wir ja alle für Internetsurfen verwenden, gibt es künftig härtere Beschränkungen, wenn HTTPS fehlt. Und das passiert schon mal, wenn ein Owner ein Listing erstellt und ein Bild, was er darin zum Beispiel oder irgendeine andere Quelle darin verarbeitet, das dann damit einbaut. Wir das unter HTTPS ausliefern wollen, aber er kein HTTPS haben. Dann gibt es nämlich ein technisches Problem und dann wird die Seite im schlimmsten Fall auch von den Google-Rankings her gesperrt. Solche Sachen wollen wir vermeiden, also müssen wir was tun. Und um die Idee von Tungma mal aufzugreifen, ja, das ist technisch möglich natürlich, wenn wir sagen, wir liefern die Seite aus, rufen ja aus der Datenbank die Informationen ab. Da könnte man on the fly sicherlich was einbringen. Ich werde die Idee mal mitnehmen ins Dev-Team. Wir wollen ja eigentlich nicht wirklich was am Legacy-Bereich aus Gründen verändern. Aber ich denke, dass das hier eine nicht ganz so gefährliche Geschichte ist, dass wir da irgendwas pushen können und dann schauen wir mal weiter. Also danke für die Ideegebung. Weiter mit diesem Thema.
Und er hatte noch eine zweite Frage und zwar war die Frage zu Folgenummer im Podcast. Seine Frage hat sich dabei darauf bezogen, dass offenbar im Dateinamen, wenn man unseren OC-Talk downloadet, die Nummer nicht eingespeichert ist. Da die Frage erst heute kam, habe ich tatsächlich noch keine Zeit dazu gefunden, danach zu schauen und zu gucken, wo gegebenenfalls das Problem liegt. Ich verspreche aber, dass ich mir das jetzt zeitnah anschaue und dann mal gucke, ob wir da irgendwie die Folgennummer auch in den Download-Titel packen können, sodass, wenn man sich das runterlädt und irgendwie auf dem Handy dann aufruft, dass da immer schön die passende Folgennummer angezeigt wird.
Okay, und du sagtest, wir hätten 4. Wen haben wir denn noch?
Genau, wir haben noch einen dritten Kommentar vom Nordland Kai und dagegen geht es um das Thema Formelberechnung. Das auch im Zusammenhang mit dem GC Wizard, wozu wir gleich noch kommen. Da geht es um das Thema Formelberechnung in CGO. Und der Nordland Kai hat geschrieben, dass es möglich ist, Formeln zu hinterlegen. Man müsste dann in CGO auf den Reiter Wegpunkte gehen. Und dort kann man eben dann Wegpunkt hinzufügen auswählen. Und anschließend hat man dann leere Koordinaten und kann da auf berechnete Koordinaten tippen und dann kann man eine Formel händisch eingeben und speichern und beim Cachen selbst braucht man somit nur noch die Werte eingeben und dann berechnet CGO die Koordinate, aber er schreibt eben, dass man dafür auch eine gewisse Vorarbeit brauchen würde und dass es eine automatische Funktion wie zum Beispiel extrahiere Wegpunkte seines Wissens leider noch nicht geben würde. Dafür gibt es auch Anleitungen, sowohl bei CGO als auch zum Beispiel beim Sarfuchs, die werden wir euch dann im Beitrag verlinken. Aber der eigentliche Grund, warum wir überhaupt erst auf dieses Thema gekommen sind, war nämlich der GC Wizard. Das ist der Nachfolger von GCC und tatsächlich hat dann auf unserer letzte Folge, wo wir ja schon ein bisschen über den GC Wizard berichtet haben, sich dann der Mark, der S42 bei uns in den Kommentaren gemeldet und dann haben wir gesagt, wieso sollen wir den Kommentar groß vorlesen, wenn es sich eigentlich viel schöner ist, wenn wir ihn direkt einladen und er nochmal das ganze Projekt selber vorstellen kann und deshalb ist er nämlich bei uns heute dabei.
Hallo, ich bin Marc, ich wurde gerade vorgestellt. Genau, nee, ja, ich bin Marc, erstmal 42, als im Cacher-Kreise unterwegs. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich ganz doll gehauen, wenn ich sage, dass ich nicht auf Open Cache unterwegs bin. Genau, und ja, wir hatten vor vielen, vielen Jahren mit dem Eisbären zusammen die Idee des GCC und haben damals den Geocache Calculator entwickelt für Android damals und ja, also je nachdem, wie die Moderation hier Lust und Laune hat, kann ich jetzt gerne ganz lange reden, aber vielleicht einfach sinnvoll ist, vielleicht Fragen zu stellen, oder? Oder
ja, was, genau. Worüber soll ich jetzt konkret reden? Also der GCC, den gibt es ja schon eine ganze Weile. Also ich überlege gerade, wie lange ich den schon nutze. Der ist auf jeden Fall schon ein Standardrepertoire in meinem Handy gewesen. Seit wann gibt es den? Seit 10 Jahren oder 15? Oder 15, gut, da war Android gerade in den Kinderschuhen. So 10 Jahre oder wie lange gibt es das schon?
Ich glaube, nächstes Jahr müssen wir 10 haben. Ich glaube, 2011 ist der das erste Mal in die freie Wildbahn gelangt. Entwickelt wurde der von 2011 bis 2014.
Genau. Das heißt, der wurde in den 3 Jahren die ganze Zeit aktiv entwickelt und dann im Anschluss immer weniger, aber scheinbar noch häufig genutzt, oder?
Tatsächlich, also ist die letzte Entwicklung 2014 gewesen. Irgendwie das letzte wirklich Programmier-Update ist Mitte 2014 passiert. Danach gab es jetzt irgendwie, es gab viele Jahre nichts. Der Eisbär hat jetzt irgendwie Anfang des Jahres im Februar nochmal irgendwie Android-Anpassungen gemacht, so wie ich das gesehen hatte. Aber ich würde da jetzt nicht von aktiver Weiterentwicklung reden. Also tatsächlich ist die aktive Weiterentwicklung seit 2014 ausgesetzt.
Und du hast dir dann jetzt gesagt, okay, eigentlich wäre eine neue App oder eine App mit mehr Funktionen ganz spannend und hast dann gesagt, es gibt eine neue App und GCC wird nicht weiterentwickelt. Und warum entwickelt ihr GCC nicht weiter, sondern habt euch gesagt, das soll eine neue App werden?
Naja, das Problem ist, dass Eisbär und ich, wir hatten 2014 beide eigentlich unabhängig voneinander Geocaching als Hobby so ein bisschen ad acta gelegt, ein bisschen pausiert. Ich bin dann jetzt im letzten Jahr wieder durch Freunde und so dazugekommen. Und da entstand natürlich gleich die Idee, mit den GCC auch wieder aus der Versenkung rauszuholen und weiterhin zu entwickeln, Bugs zu fixen und so weiter und so fort. Und hatte dann den Eisbär versucht zu kontaktieren, aber leider nie irgendwie erfolgreich eine Rückmeldung auf irgendwelchen Kanälen gekriegt. Also das war so ein bisschen das Problem, dass wir ja nicht mehr zueinander gefunden haben aus verschiedensten Gründen. Also bis hin dazu, dass ich eigentlich gar keine Rückmeldung von ihm gekriegt habe. Auch ich kenne auch niemanden, der von ihm Rückmeldung gekriegt hat. Und ja, dann war das dann halt die Frage, mache ich das dann alleine oder nicht? Den GCC selbst konnte ich nicht weiter programmieren, weil die Rechte, die Veröffentlichungsrechte beim Eisbär liegen. Das heißt, der hat die Accounts und so weiter für die Play Stores und da komme ich halt nicht ran. Und da blieb dann halt eigentlich nur noch die Option zu sagen, gut, dann fangen wir von ganz vorne an. Und habe mich dann für eine Technologie entschieden, die es erlaubt hat, auch zeitgleich für das iPhone zu entwickeln, fürs iOS. Und was ja auch sowieso schon immer ein lang gehegter Wunsch ist, wurde schon oft angefragt, wann wir die iPhone-Version vom GCC rausbringen. Und das war halt immer ein Problem, weil
die. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, also ich kenne auch viele Leute, die tatsächlich immer auf mich oder andere Android-Nutzer angewiesen waren, weil es das eben ja nicht bei Apple gab und nicht verfügbar war.
Genau, und das war halt irgendwie auch eines der erklärten Ziele, wenn man schon neu anfängt, dass man irgendwie guckt, dass man zweigleisig fährt, beziehungsweise mittlerweile auch dreigleisig. Dadurch, dass es ja auch eine Browser-Version gibt mittlerweile. Dadurch entstand das ganze Projekt. Das war irgendwie auf dem Stammtisch, November-Stammtisch in Berlin, Schnapsidee gewesen. Und ich glaube, ich habe noch in derselben Nacht angefangen zu coden. Und dann hat sich das so entwickelt.
Was kann denn die App jetzt genau? Also für alle, die die App vielleicht nicht so gut kennen und sich fragen, was kann ich denn jetzt mit der App machen? Und was konnte GCC und was kann jetzt vielleicht der Wizard noch besser als GCC?
Also für die, die es gar nicht kennen, also die auch GCC nicht kennen, der GC Wizard ist eine Toolsammlung, nenne ich es mal, mit der man verschiedenste Verschlüsselungen berechnen kann oder verschiedene Nachschlagewerke hat. Man hat Möglichkeit, mit Koordinaten zu rechnen, man hat die Möglichkeit, Symboltabellen zu benutzen. Man kann auch irgendwelche wissenschaftlichen Berechnungen anstellen und im Prinzip gibt es ganz wenig, was es nicht kann. Der GCC war ja schon eine ähnliche Toolsammlung oder eigentlich die gleiche. Wir sind jetzt mit der aktuellen Version im GC Wizard 1.2.0, die momentan draußen ist, haben wir es jetzt geschafft, alle Funktionen vom GCC auf den GC Wizard zu portieren, also rüberzubringen. Das heißt, jetzt können wir sagen, dass der GC Wizard all das kann, was auch der GCC vorher konnte. Und warum ist er so viel besser und toller? Das ist ganz schwer zu sagen. Also tatsächlich gibt es auch Meinungen, die sagen, der GCC bleibt nach wie vor toll. Und oder ist nach wie vor besser im Aufbau und so weiter. Aber wir haben uns Mühe gegeben, mit dem GC Wizard die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wir haben natürlich ganz viele Bugs rausgemacht, die in den alten Funktionen drin waren, die sich tatsächlich auch beim Portieren gefunden haben. Natürlich ist die iPhone-Version anzusprechen, die an der Stelle neu hinzugekommen ist. Es gibt mittlerweile auch ganz, ganz, ganz viele Tools, die neu hinzugekommen sind. Wir entwickeln auch schon immer stetig weiter. Was sehr gut angekommen ist, ist eine Favoritenfunktion. Das heißt, man kann sich eine Seite einrichten, in der man quasi die Tools, die man ganz häufig benutzt, immer auf einen schnellen Blick hat und nicht mehr durch die ganzen langen Listen durchscrollen muss.
Das ist tatsächlich auch eins meiner Favoritfunktionen. Also das ist wirklich super. Ich habe da so ein paar Funktionen, die ich wirklich sehr, sehr häufig benutze. Und da freue ich mich, dass ich da dann nicht mehr immer wieder zu gleichen Punkt runterscrollen muss, sondern einmal auf den passenden Tab klicken kann und dann ganz oben meine Funktion habe, die ich sowieso immer dauernd benutzt, zum Beispiel irgendwie umwandeln von Buchstaben in Zahlen oder solche gängigen Sachen. Also das ist schon ganz praktisch.
Ja, genau. Worauf wir relativ stolz sind, ist die neue Symboltabellenfunktion. Was früher im GCC eher nur quasi, wenn man sich irgendwie Symboltabellen braucht, das war ja dann nur irgendwie so eine Art Bildansicht, wo man ein bisschen drin rumscrollen konnte und war eigentlich wenig interaktiv, also im Prinzip nur eine PDF, die man sich angezeigt hat. Das ist jetzt mittlerweile komplett verändert. Man hat jetzt, die ganzen Symboltabellenfunktionen sind jetzt interaktiv, das heißt, man kann auf die einzelnen Symbole klicken, man kann, dann wird der Text unten gleich richtig ausgegeben, den kann man natürlich auch kopieren und machen, was man möchte damit. In den neuesten Versionen ist es sogar so, dass man auch sich Bilder generieren kann, das heißt, dass man kann die Symboltabellen Dechiffrierung in die Chiffrierung umwandeln und dann ganz tolle Listings mitmachen. Also wir haben immer auch geguckt, dass wir alle Funktionen, die dechiffrieren können, auch chiffrieren können. Das gab es zwar nicht so zuverlässig im GCC. Ja, also ich weiß nicht, wir können jetzt über, weiß ich nicht, habe nicht gezählt, aber über knapp 170 Funktionen oder sowas gucken und nochmal so viele Symboltabellen. Auf jeden Fall ist da eine ganze Menge dabei und wir kriegen auch jedes Mal immer wieder neue Feedbacks, was man jetzt irgendwann ganz dringend reinbauen muss und ja, versuchen danach zu kommen.
Das kenne ich irgendwo, ja, die neuen Feedbacks und alles. Ich habe jetzt auch ja die GCC-Wizard-Version bei mir auf dem Handy schon installiert und habe mir dann auch das GCC-Tool mal an ACTA gelegt. Eine Funktion, die mir sofort auch aufgefallen ist, das war der Formelrechner. Kannst du da mal ganz kurz erläutern, wie du dir die Funktionsweise da drin gedacht hast?
Nein, den Formelrechner gab es ja beim GCC auch schon. Und der hat im Wesentlichen, hat man da Formeln eingegeben und man konnte dann, also beliebige mathematische Terme waren beim GCC möglich. Und dann konnte man sich quasi die mit Variablen bestücken und diese Variablen dann halt diesen Variablen dann halt Werte zuweisen und so hat man dann automatisch eine Berechnung der Formeln quasi vorgefunden. Und das Ganze wurde im GC-Wizard sehr, sehr stark erweitert. Das Grundkonzept blieb quasi gleich, bloß was mich im GCC zum Beispiel immer gestört hat, war, dass die Variablenwertbelegung für unterschiedliche Formeln, die man bei unterschiedlichen Multis vielleicht hat oder bei unterschiedlichen Mysteries, immer trotzdem die gleichen Werte sind. Das heißt, wenn man dann zwischen den Formeln und zwischen den Multis hin und her geschalten hat, musste man plötzlich seine Werte überschreiben, weil A in dem einen Multi ja nicht das gleiche ist wie in dem zweiten Multi. Und deswegen gibt es da jetzt im GC-Wizard sogenannte Formelgruppen, die kann man anlegen, die kann man zum Beispiel nach dem Multi benennen oder so. Und da drin kann man dann beliebig viele Formeln für beliebig viele Wegpunkte oder was auch immer man sich da ausdenken mag, anlegen, kann die Werte zuweisen und kann dann anfangen zu berechnen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Details. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob ihr das jetzt im Podcast auseinandernehmen wollt. Ich verweise jetzt auch erstmal einfach auf unseren Blog, blog.gcwizard.net. Da gibt es eine FAQ-Version Unterseite oder Kategorie, da kann man das ganz toll nachlesen, was es da so gibt. Aber ich stehe auch gerne Rede und Antwort, wenn ich das weiter ausführen soll.
Ja, ich denke, das wird ein wenig zu weit führen. Ich habe nämlich das auch über den Blog mir auch zugeführt und ich kann auch nur wirklich sagen, das sollte man testen. Am Anfang vielleicht ein bisschen User-Feedback, Formelrechner, ich habe die gleichen Fehler erwartet, die auch schon deine Kommentare im Blog gezeigt haben, also wie eine Formel umgesetzt werden muss, ist ein kleines bisschen Learning vielleicht für die Leute, die es jetzt demnächst nutzen möchten. Aber das ist so eine Funktion, wie du gerade schon sagst, man konnte vorher nicht diesen Cache wechseln. Ich hätte dem vielleicht einen anderen Namen gegeben, aber ja, also Gruppe, vielleicht eher Geocache, weil darunter schreibe ich mir dann den Cache. Und dann habe ich also gesehen, dass es wirklich ganz gut funktioniert, dass man auch wirklich auch so ein paar Sachen sich untereinander speichern kann. Und wenn man die Formel richtig einträgt, dann kann man sie ja auch ganz gut so nutzen. Also von daher eine tolle Funktion. Ich glaube, das ist auch eines der Features, was bei dem GCC gar nicht aufgefallen ist und hier wirklich für mich auch ein tragendes Teil ist. Weil ich habe immer wieder, und selbst CGO kann das ja nicht, diese Formeln so aufbaren und dann durchseppen. Immer stehst du da bei einem Multi, musst dir dies merken, musst dir das merken, dann kommt eine Formel da rein, dann kommt das drauf, dann verrechnest du dich auch noch. Ja, also ich glaube, das macht es alles einfacher. Aber gib uns vielleicht noch einen Blick so ein bisschen in die Zukunft. Wie stellst du denn so vor, welche Features kriegen wir denn 2021 präsentiert?
Oh, so weit will ich gar nicht in die Zukunft gehen. Also ich kann, wir sind momentan schon dabei. Also wenn ich von wir rede, möchte ich auch einfach mal meine Mitentwickler nennen. Das sind der Thomas, der TMZ aus Berlin, dann ist der Mike aus Stuttgart dabei. Wir haben unglaublich tolle Symboltabellen-Support von Andreas und auch einen anderen Support von einem anderen Andreas aus der Region Erfurt-Weimar. die jetzt in den letzten Jahren, die in den letzten Monaten dazugekommen sind. Also die, wir sind gerade dabei, gut hinzuzufügen und unter anderem haben sich Mike und Thomas jetzt gerade an esoterischen Programmiersprachen versucht und versuchen jetzt gerade so das, was mit Brainfuck beispielsweise oder mit Ook schon begonnen hat, was es schon an Funktionen gibt, da noch zu erweitern. Da kann man sehr viel Spaß bei haben. Wir haben jetzt in der Pipeline einen Multidecoder, das heißt, dass wir dass wir quasi uns ein Tool bauen, das automatisch so die gängigsten Verschlüsselungen untereinander auflistet und so, dass man nicht mehr einzelne Tools anklicken muss, um irgendwas rauszufinden, ob da irgendeine Codierung passt, sondern dass man sich das recht zurecht konfigurieren kann, was man auf einen Blick haben möchte. Ist jetzt in der Pipeline, das wird hoffentlich jetzt in den Weihnachtsferien das Licht der Welt erblicken. Versuchen wir sehr viel zu automatisieren. Der Mike, der hat jetzt in der letzten aktuellen Version es geschafft, einen automatischen Dekodierer zu programmieren, der so Sachen wie Rotation und so weiter ganz automatisch knackt. Das Ganze wollen wir für die Visionär-Chiffre noch nachliefern. Da hapert es ein bisschen technisch momentan noch. Dann versuchen wir im Koordinatenbereich noch sehr viel nachzuziehen. Die Verknüpfung vom Formel-Editor mit dem Koordinatentool wollen wir noch machen. Also es ist noch ganz, ganz viel zu tun. Wir haben ganz viele Ideen, ganz viele Baustellen und eigentlich viel zu wenig Zeit.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Das haben wir bei OpenCaching noch auch auf jeden Fall.
Die Zeit, die wir brauchen.
Ja, eine letzte Frage noch. Und zwar gibt es auch eine Integration von irgendwelchen APIs von Geocaching-Datenbanken? Also seid ihr da schon irgendwie angebunden oder plant ihr Verknüpfungen beziehungsweise auch zu anderen Apps, mit denen dann am Ende gecached wird?
Da ist jetzt tatsächlich nichts Konkretes geplant. Zur ersten Frage, was APIs betrifft, denken wir drüber nach, schon seit Beginn an eigentlich, haben aber noch nicht so richtig eine schöne, konkrete Idee und haben das jetzt auch noch nicht hoch priorisiert. Ist aber so ein bisschen im Hinterkopf, dass es das eventuell irgendwann mal geben kann. Aber ich denke, da muss man sich dann gerade mal mit irgendwelchen Consumer-Apps, also irgendwelchen angebundenen Apps, dann mal mit den Leuten unterhalten, was da konkret möglich wäre, wie das konkret aussehen könnte. Das wollen wir eigentlich nicht im Alleingang irgendwie spezifizieren. Das ist, glaube ich, immer doof. Auf der anderen Seite ist der GCC damals ja auch als reines Offline-Tool konzipiert gewesen. Das ist den Weg, und damit stellte sich die Frage über APIs oder sowas gar nicht. Der GC-Wizard hat damit ein klein wenig gebrochen, dadurch, dass wir ja zum Beispiel die Kartendaten nachladen. Die Kartenview gab es ja im GCC auch nicht. Ansonsten sehen wir den GC-Wizard aber tatsächlich eher als Offline-Tool für die Mecklenburger mit einem mecklenburgischen Wald oder so. Aber ich denke, da ist noch eine ganze Menge möglich. Ich würde nichts von vornherein ausschließen und ich würde mich auch sehr gerne über eine Zusammenarbeit mit Tools wie CGO oder so unterhalten. Sehr gerne. Ich würde gerne großartige CGO in der Kommunikation, in der Direktkommunikation mit dem GDW-Satz sehen. Ist halt alles eine Zeitfrage und sicherlich auch eine Frage der Gegenpartei. Wir haben noch nicht im direkten Kontakt uns. Seit dem GC, wir sind jedenfalls nicht, hatten wir keinen direkten Kontakt. Beim GCC gab es ein bisschen Berührungspunkte.
Einfach mal öfters bei uns auftauchen. Hier springen schon mal welche von CGO rum.
Genau, also ist auf jeden Fall ein echt spannendes Open-Source-Projekt, muss man, glaube ich, auch nochmal betonen.
Danke, ja, genau.
Sind wir ja auch, von daher sehr schön, dass das Ganze auch Open Source ist.
Und, ja, das empfand ich auch wirklich als sehr wichtig, weil das war genau das Problem, warum der GCC ja irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wurde, weil der Entwickler ja leider dann irgendwie nicht mehr kontaktierbar war und damit aber auf den ganzen Code saß und halt die Möglichkeit der Weiterentwicklung nicht gegeben war. Und jetzt mit der Open-Source-Stellung vom GC-Wizard habe ich die Hoffnung, dass ich dann irgendwann ein Grüppchen finden könnte, wenn ich mal keine Lust mehr habe, irgendwann, dass man da weitermachen kann. Oder auch eben, was auch bisher schon gut geklappt hat, man kriegt auch gute Zuarbeiten dadurch.
Ja, fein. Dann sage ich mal einfach ganz charmant vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Ist immer wieder schön festzustellen, welche Menschen bei uns eine Plattform kriegen, um auch einfach mal ihre Sachen vorzustellen. Das höre ich sonst nämlich selten irgendwo anders. Und ich finde es auch gut, dass wir solche Produkte immer wieder mal in den Vordergrund ziehen können um auch mal zu zeigen, hier, es gibt Tools, die uns in der Geocaching-Welt weiterhelfen. Und übrigens keine Sorge, bei uns wird man nicht geschlachtet, geteert oder gefedert, nur weil man woanders cachen geht. Wir sind ja open.
Alles klar, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das nochmal. Ja, Dankeschön.
Ja, und wenn du nochmal irgendwie ein Update hast oder sowas, schneidest du wieder rein, dann hören wir davon.
Kriegen wir hin auf jeden Fall. Dankeschön.
Gut, so, dann wollen wir, glaube ich, Richtung Süden ziehen, oder?
Ja, ich glaube, da gibt es nämlich noch ein anderes Update.
Na dann, München is calling. Sag mal, wie ist du?
Ja, das nächste, für alle, die es noch nicht wissen, das nächste Open Caching der Coolwind wird sich nach München führen. Und ja, hier haben wir die Arbeiten jetzt vor einem Monat rund begonnen und sind fleißig dabei.
Und das Wichtigste, das Datum steht schon fest, ne?
Genau, dieses Jahr haben wir ganz ohne Abstimmung auf dem kurzen Dienstweg festgestellt, dass der 4.9.2021 das ideale Datum ist, um das Hokku-Event Nummer 8 in München stattfinden zu lassen. Das Ganze wird natürlich ein paar Tage mehr dauern, so vermutlich vom 2. bis 5.9. Ja, und das wird man schon mal festlegen, besonders für die Leute, die schon im Dezember ihren Urlaub nehmen müssen, die nicht so lange warten und auf glühenden Kohlen sitzen müssen, bis sie denn ihren Urlaub für das OCHQ verbrutzeln können.
Jo, und eins können wir auch schon direkt sagen, sollte sich Gesamtdeutschland noch im kompletten Lockdown, und wir sind alle tot, ne, wer weiß es ja nicht, ne, wir werden das erstmal fokussieren und gucken, was dann passiert. Vorher werden wir nichts umhindern. Wir tun erstmal so, als wenn alles super läuft und wir uns im September in München sehen.
Ganz genau. Die Planung läuft jetzt mal so, als wäre im September alles wieder gut. Allerdings werden wir natürlich auch ein bisschen an dem Plan B arbeiten. Ja, das. Aber hauptsächlich wollen wir euch natürlich treffen.
Genau. Und gibt es da schon irgendwie einen Blogbeitrag zu?
Ja, es gibt einen Blogbeitrag hier von der Windling. Die hat praktisch mal alles zusammengefasst, was wir bis jetzt haben. Und das ist natürlich im Blog veröffentlicht.
Wunderbar. Save the Date heißt es. HQ8 Event in München 2021. Und wer das alles nicht mitbekommen hat, wieso München geworden ist und warum das alles so toll ist, der kann auch gerne nochmal auf unser HQ-Event 2020 zurückblicken in Leipzig. Da gibt es einen schönen Videobeitrag zu. Und da kann man das nochmal gucken. Ansonsten danke für die Orga bis dato und wir freuen uns drauf.
Gerne, vielen Dank. Ich gebe den Dank natürlich weiter an das komplette Team. Ja, und wir freuen uns auch schon auf euch.
Packen wir's. So, dann wird Zeit für den nächsten Punkt.
Ja, der nächste Punkt ist Cashlist des Monats. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon die Sightseeing Virtual Caches vorgestellt und dabei ganz übersehen, dass es ja auch eine Cache-Liste zu Sightseeing Virtual Caches gibt. Nochmal zur Erklärung, was sind Sightseeing Virtual Caches? Das sind virtuelle Caches, die meistens auf Sehenswürdigkeiten hindeuten und man muss vor Ort ein Passwort finden, kurz gesagt. Da gibt es schon eine lange Liste. Und jetzt gucke ich mal, wie der aktuelle Stand ist. Sie wird übrigens auch von Team MB geführt, also schönen Gruß nach Berchtesgaden war's. Ja, und jetzt suche ich mal. So, in der Liste sind derzeit 197 Caches abgebildet. Und das Tolle ist, man kann sich das ja auch auf der Karte ansehen und dann einfach suchen, was in der Nähe ist. Also meistens lohnt es sich wirklich sehr hinzugehen, weil das ist jetzt sozusagen was Besonderes. Ne? Also man macht hier nicht jeden Cache zum Sightseeing Virtual Cache, sondern zum Beispiel bei uns in Berlin, dann sind es da in Brandenburger Tor, Olympiastadion, Siegessäule oder so. Ne? Also wo es ganz besonders ist. Ja, mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Letztes Mal hatte ich ja schon was dazu erzählt.
Dann können wir eigentlich gleich schon zum nächsten Themenpunkt gehen. Da geht es nämlich um die Tipps und Tricks. Und da hast du auch wieder was gefunden, Mika. Es geht nämlich um Wartungslogs.
Ja, genau. Und zwar ist es uns aufgefallen, ich bin ja im Support tätig. Moment, ja, Mikro mehr vom Mund. Ist mir aufgefallen, dass viele Leute nicht so ganz wissen, obwohl es eigentlich auch in unserem Wiki steht, wie man ein OC-Event, was archiviert oder deaktiviert ist, selber wieder reaktiviert. Das steht zwar auch in meinen Logs meistens drin, aber naja, wer liest schon Logs, ne? Oder wer liest Listings? Die Sache ist die, wir sind hier nicht bei GC. Bei GC ist es so, wenn ein Cache archiviert ist, dann hat man echt Schwierigkeiten, ihn selbst wieder online zu setzen. Bei OC ist das ganz einfach. Da kann man ein Listing jetzt sofort, wenn man den Cache geprüft hat, oder auch nach Jahren, das kann so lange auch noch im Archiv sein, jederzeit wieder selbst reaktivieren. Und das macht man mit einem Kann-gesucht-werden-Log. Es reicht also nicht aus, zum Beispiel, wenn ich als Support-Mitarbeiter das Listing deaktiviert oder archiviert habe, einfach mein Log zu löschen. Das ändert nichts am Status, sondern man muss selber als Owner ein Kann-gesucht-werden-Log absetzen. Und dann ist der Cache wieder online. Kurze Sache. Am besten ins Wiki gehen, da sind eigentlich alle Cache-Stati erklärt. Das Blöde ist bloß, habe ich festgestellt, dass diese besonderen Wartungslogs nicht per CGU möglich sind. Da kann man nur die normalen Bemerkungen gefunden, nicht gefunden. Aber so die besonderen für einen Owner, wie kann gesucht werden oder ich glaube selbst der deaktiviert und archiviert, den kann man da nicht, also diese ganzen Owner-Logs, die kann man da nicht per CGU absetzen. Könnte mit der Okapi zusammenhängen, da bin ich jetzt aber nicht sicher. Ja, okay.
Da können wir auch gerne nochmal auf unseren Blogartikel zu den Wartungslogs verweisen oder allgemeinen Logs, den wir irgendwann, ich weiß gar nicht wann es war, vor 1-2 Monaten veröffentlicht haben. Verlinken wir auch nochmal gerne. So, als nächster Themenpunkt, der sogar in, ich glaube, einer Woche, ja, es ist ungefähr eine Woche ansteht, geht es nämlich um die Jahreshauptversammlung von Open Caching. Es ist also ein Blick hinter die Kulissen, beziehungsweise etwas, was vor allem für Vereinsmitglieder interessant ist. Und dort wollten wir noch eine kleine Erinnerung raussenden.
An der Stelle übernehme ich mal einfach, weil die JHV, also die Jahreshauptversammlung des Open Caching Deutschland e.V., die zog sich in diesem Jahr ziemlich lang. Das heißt, wir schließen jetzt erst das letzte Geschäftsjahr ab und machen dann im Januar schon wieder fast die nächste für 2020. Also von daher, ne, bitte dran achten. Alle Mitglieder wurden ordentlich per E-Mail eingeladen. Von den knapp, ich glaube, 38, 40 Leuten, die ich da angeschrieben habe, haben sich bis heute 6 bei mir zurückgemeldet, dass sie kommen oder auch nicht kommen. Ein paar, die natürlich immer da sind, eine Bedus-Linie oder so, ne? Ist alles klar. Und ja, es muss natürlich nicht das Feedback unbedingt kommen, aber trotzdem wäre es schön, wenn mehr Mitglieder bei der JHV anwesend wären, als heute Leute hier im Teamspeak. Ja, es kommt also dazu, dass wir jetzt das Jahr abschließen wollen. Dann gehen wir das Ganze einmal durch. Es wird unter anderem zum Beispiel neu gewählt werden müssen oder bestätigt werden müssen der Entwicklungsleiter und der zweite Vorsitzende, sprich der Thomas Eiling, der ist zur Wahl gestellt, stellt sich wieder auf. Natürlich sollte es da noch Kandidaten geben, dürfen die sich langsam mal melden, sonst ist das Ding weg. Brauchen wir aber nicht. Ja, das sind also so wichtige Themen. Wir haben im Forum darauf hingewiesen, wie gesagt, per E-Mail ist eingeladen worden und damit sind wir der Einladungspflicht auf jeden Fall rechtzeitig nachgekommen. Am 12.12. findet das dann abends statt. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, war es 20.30 Uhr? Was liegen jetzt kurz auf die Sprünge?
Ich schaue gerade selber mal nach, Moment.
Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube 20.30 oder 20 Uhr.
Manchmal war es nicht immer 20 Uhr. Moment, wir gucken mal.
Steht auf jeden Fall in der E-Mail-Einladung drin.
20 Uhr.
Ja, und ich kriege nämlich heute schon im Hintergrund hier eine Rückmeldung, dass jemand eine E-Mail nicht empfangen hat. Das werde ich dann gleich mal nachgehen. Weil komischerweise bekomme ich von dieser E-Mail-Adresse, die da hinterlegt war, auch keine Fehlermeldung zurück. Bin ich mal gespannt, ob das in Spam landet oder was damit ist.
Ja. Und was man auch sagen sollte, ist, dass diese Jahreshauptversammlung nicht via Teamspeak stattfindet, wie hier der OC-Talk, sondern via Jitsi.
Genau, in diesem Jahr mal via Jitsi, weil wir Dinge auch optisch zeigen wollen. Es gibt also ein paar Sachen, über die wir sprechen wollen. Ja, vielleicht auch ein bisschen so aus der Nähkiste gesprochen. Es wird zum Beispiel ein Thema geben, Rechte und Pflichten für Mitglieder. Das heißt, bis jetzt war es so, irgendwann hat sich einer überlegt, ach, ich werde mal im Verein Open Caching irgendwie Mitglied, gab aber keine konkrete Aufgabe, keinen konkreten Grund, außer wenn man halt Mitglied war, war halt nichts. Ja. Und das Ganze strukturieren wir im Moment so ein bisschen neu. Nachdem wir im Bereich der Geschäftsordnung aufgeräumt haben, haben wir jetzt auch vor, im Bereich der Mitglieder aufzuräumen. dass man natürlich auch erwarten darf, dass sich Mitglieder in irgendeiner Form für den Verein noch engagieren. Die müssen sich jetzt nicht das Bein ausreißen, aber zumindest irgendeine Aktivität in irgendeiner Form muss da mal definiert sein, damit man auch mal festhalten kann, ob jemand denn aktiv ist oder nicht aktiv ist. Weil einfach nur Mitglieder auf so einer Liste ist immer so schwierig. Ne? Braucht man nicht.
Genau, vor allem wir als Betreiberverein, da ist das eben ganz interessant, wenn man auch aktive Mitglieder hat. Wer sich nochmal das ganze Thema genauer anschauen möchte, wir haben auch im Vereinsforum dazu ein Dokument Rechte und Pflichten veröffentlicht, wo die ganzen Themen und das ganze Thema nochmal erläutert ist und vor allem auch, wie das in Zukunft ausgestaltet werden soll, damit wir dazu auch nochmal auf der JHV diskutieren können. Wäre es eben gut, wenn sich alle vorher damit intensiv beschäftigen, dann kann jeder auch was dazu beitragen, wenn er was möchte, und kann nicht erst währenddessen sich das anschauen und sagt dann, oh, das wusste ich ja gar nicht und das wollen wir nicht. Also es sollen auf jeden Fall da alle mitgenommen werden.
Wobei, Nils, du musst noch erwähnen, dieses Vereinsforum ist natürlich nur für Mitglieder des Vereins zugänglich. Also, sag ich mal, zum Beispiel S-Man als GC-Wizard-Entwickler könnte zwar auf unser Forum zugreifen, aber nicht in diesen Vereins-Unterforum rein.
Genau, ja, das stimmt.
Mitglied, und ich will ihn auch nicht davon abhalten. Aber was anderes, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Kann man eigentlich noch an der JHV teilnehmen, wenn man erst kurz vorher Mitglied wird? Also nehmen wir an, jetzt zum 10.12. erst, zwei Tage vorher. Also ist das rechtlich möglich?
Es ist nicht genau bei uns in der Satzung ausgeschlossen, aber auch nicht eingeschlossen. Wir hatten die Frage schon mal. Da hieß es, für die Mitglieder, die im laufenden Geschäftsjahr reinkommen, die dürfen natürlich noch in der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr reinkommen. Das heißt, 19 ist abgeschlossen, da kann keiner mehr Mitglied für 19 werden und da irgendwas gegen entscheiden. Das heißt, ich würde ihn zulassen als Zuhörer, damit er schon mal mit dabei sein kann, aber ich würde ihn in dem Moment noch kein Stimmrecht zuweisen, weil er ja in dem Geschäftsjahr, was gerade abgeschlossen wird, und zwar auch nur für diesen Teil, ne, das heißt, sobald der Vorstand entlastet ist, kann man sagen, okay, jetzt ist ja der geschäftsführende Teil abgeschlossen, das Jahr ist geschlossen und ab dann kommen die Themen der Mitglieder, da kann er dann mitmachen.
Genau, wir sollten nämlich nochmal sagen, das ist die Jahreshauptversammlung für 2019. Ja. Wir sind ein bisschen spät dran. Eigentlich war ja geplant, gleich nach dem, wenn der Januar ist, die Jahreshauptversammlung zu machen. Hat sich alles ein bisschen verzögert, Corona hat einen Teil und andere Dinge, aber ja, deswegen eben. Ne? Hm.
Ja. Ja, was vielleicht auch nochmal interessant ist, so eine Verzögerung wird es in der Form hoffentlich nie wieder geben, weil wir uns in einer Geschäftsordnung politisch dazu zwingen werden, das früher durchzuziehen künftig. Sonst gibt es Regressforderungen an den geschäftsführenden Vorstand und das möchte der geschäftsführende Vorstand nicht.
Ah ja, interessant. Mhm. Gut, also ich denke mal, dabei belassen wir es jetzt, weil du hattest ja was mit Änderungen bei Mitgliederstatus und so erzählt oder Mitglieder, ja, wie soll ich sagen, Verhalten oder was auf sie zukommt. Das werden wir aber im nächsten Podcast dann nochmal besprechen. Das haben wir schon vorgesehen als offenes Thema und da wollen wir jetzt nicht zu schnell vorgreifen. Das, Lini, das machst du dann beim nächsten Mal, hoffe ich.
Ja, genau.
So vergebe ich arbeiten.
Darf ich vielleicht noch ergänzen?
Ja, klar.
Wir werden natürlich dieses Dokument, was jetzt in der Hauptversammlung diskutiert wird, nach der Hauptversammlung auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Na klar, ist ja auch für zukünftige Mitglieder, die werden das vorher dann sehen, das wird von mir erwartet, wenn ich Mitglied werde. Na, manche Leute glauben, die müssen bei OC Mitglied werden, damit sie cashen dürfen. Das ist einfach Quatsch.
Genau, das ist eigentlich nur, der Verein dient nur dazu, um OC zu tragen, also sozusagen die Strukturen und so. Aber als Nutzer, als Cacher, sage ich mal, muss man hier nicht Mitglied sein. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen?
Ja, gerne. Nächstes Thema ist Log des Monats und es geht nochmal um den laputischen Gruß.
Ja, ich habe auch immer Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ja, dieser Gruß, also sozusagen, wo man mit der einen Hand, also sag ich mal, mit der linken Hand sein rechtes Bein fasst und mit der rechten Hand an den Kopf sozusagen grüßt. Das hatte ich ja schon vorgestellt als interessanter Cache des Monats. Und jetzt gibt es auch Logs des Monats, weil nämlich bei meinem Newbie-Event habe ich ja diesen Cache vorgestellt und dabei auch mit CGO, mit Flops toller Karte gezeigt, wie man ganz bequem den Lockort ermitteln kann. Das ist nämlich, der Lockort ist immer abhängig vom Vorlocker. Und da haben wir einfach gewusst, okay, Team MB, schönen Gruß nochmal, das ist das dritte Mal, dass ich ihn heute erwähne. Team MB hatte als letzter gelockt und dann habe ich für mein Newbie-Event sozusagen vorbereitend den nächsten Lock getätigt und dann im Newbie-Event gesagt, okay, wer möchte gerne dran teilnehmen? Und da waren Team Iceman dabei, Martel, Schatzforscher und Konstanzer. Und dann haben wir online schon mal gemacht, okay, fangen wir mal mit Team Iceman an. Wenn du jetzt als nächster locken würdest, dann musst du jetzt erstmal sagen, wo wohnst du, beziehungsweise wo ist deine Bäckerei? Da konnte man sich entscheiden, was man nimmt. Und dann nimmt man davon aus 2 Meilen und 500 Meter in die Richtung des Vorlockers. Das wäre jetzt ich gewesen, weil ich ja der Letzte war. Also Team MB war der Vorletzte, ich der Letzte. Lockt man in diese Achse sozusagen, also in meine Sichtweise, und dann allerdings von seinem Bäcker oder von seiner Home-Koordinate 2 Meilen und 500 Meter entfernt. Und das ist der Punkt, das kann man prima mit Flops toller Karte machen. Da kann man ja Punkte miteinander verbinden und Umkreise ziehen und so weiter. Ja, und dann haben wir eben alles ausgerechnet. Und dann haben wir den Punkt für Team Iceman ausgerechnet, der leider, gesundheitsbedingt nicht noch locken konnte. Also er wird es noch machen. Ist quasi jetzt eine Lücke entstanden. Dann hat Martel gelockt, Schatzforscher hat auch gelockt. Und Konstanze, erzähl mal, du hast doch auch gelockt, oder?
Ja, habe ich. Hätte beinahe dabei nasse Füße gekriegt. Die ausgerechneten Koordinaten würden im Bodensee liegen. Und aber auf Privatgelände.
Nur 10 Meter, glaube ich, oder so. Und das ist ganz knapp am Wasser gewesen. Aber hat ja gepasst, genau. Und hast auch gut hinbekommen, dein Foto, weil ich zum Beispiel für den laputischen Gruß Schwierigkeiten hatte, muss man ja gleichzeitig hier diese Verrenkung machen und dabei noch ein Selfie zu machen, ist also fast unmöglich, aber er hat es gut hinbekommen. Ja, danke, dass du dich daran beteiligt hast. Jetzt hat dieser Lock in kürzester Zeit schon, oder dieser Cache, in kürzester Zeit schon 3 Locks bekommen. Ganz witzige Idee. Und wer jetzt weitermachen will, der muss einfach nur von Andis, also Konstanzas, Koordinate, die da am Bodensee liegt, die hat er in seinem Log ja geschrieben, einfach nur sozusagen eine Gerade ziehen zu seiner Wohnung und dann von seiner Wohnung aus einen Umkreis von 2 Meilen 500 Meter machen und dann muss er gucken, wo dieser Kreis da eben diese Gerade schneidet und da ist dann der Punkt. Das ist eine ganz lustige Sache, weil man da wirklich zu Ecken kommt, die man vorher vielleicht noch nie besucht hätte, weil man überhaupt nicht auf die Idee kommt, dahin zu gehen und so ist man quasi, ja, vielleicht passt es, wenn es mitten im Wasser liegt, macht es natürlich keinen Sinn. Ich hatte bei mir auch ein bisschen Pech, das zeigte mitten auf dem Privatgrundstück. Dann geht man so nah ran wie möglich auf den Parkplatz oder so. Man muss ja da nicht gleich im Vorgarten stehen und dir erklären, was Geocaching ist. Ja, das war es erstmal vom laputischen Gruß. Und ich freue mich über alle, die daran teilgenommen haben. Und dann sind wir auch schon bei den Events, ne?
Wird denn gefeiert irgendwo oder nutzen die Leute unsere virtuellen Events?
Also natürlich werden unsere virtuellen Events sehr gerne genutzt. Deswegen gibt es jetzt auch 3 der Zahl. Die zweite Welle ist ja noch nicht vorbei. Also eigentlich bietet es sich wirklich nur an, derzeit sich virtuell zu treffen. Ohne Probleme ist das möglich bei uns. Und da fange ich mal an mit einem Event, wo noch nicht der Wegpunkt feststeht. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass das Event-Listing noch folgt. Das wird wahrscheinlich am Montag oder Dienstag kommen. Ich vermute Montag. Und zwar ist das von micha.de, das hatte ich schon mehrmals erwähnt, sein wöchentliches Rätsel Entschlüsselungsevent ist eigentlich auch dann was für hier Esmen 42, weil er hat sozusagen das Tool, um Rätsel zu knacken mit seinen vielen Code-Tabellen. Und wir machen genau die praktische Anwendung. Also wir haben das Rätsel vor unserer Nase und versuchen jetzt zu erkennen, wie ist das verschlüsselt. Also manchmal sind ja die Codes auch versteckt drin. Ne? Das findet also jeden Donnerstag statt. Der Link kommt in die Shownotes. Es gibt aber einen virtuellen Link, das findet auch via Jitsi statt und der steht schon fest. Also Moment, kann ich mal sagen, aber das ist ein bisschen länger. Augenblick.
Also Micha, so. Der steht in jedem Listing.
Ah, du bist ja da, cool. Willst du es dir selbst vorstellen, Micha?
Ich höre dir gerne zu. Aber das Listing kommt heute noch, wenn ich schaffe. Ansonsten gibt es noch ein zusätzliches, aber gleich danach.
Genau, das heißt also meet.jitsi, bit.ly/oc-rätsel-event2 und Rätsel mit AI. Aber das ist, kann man sich ja nicht merken. Schaut einfach in die Shownotes. Und was ich noch erwähnen will, also dieses Event macht so viel Spaß, dass die Leute, es fängt um 19 Uhr an, aber ich habe keine Sitzung erlebt, die vor Mitternacht schon fertig war. Also es geht wirklich ziemlich lange. Und beim letzten Mal waren wir in einem Lost Place in Tschernobyl unterwegs. Das ist auch sehr spannend, mal so virtuell sich mit Google Maps oder Google Street View da auf diesem Gelände zu bewegen und mal so ein paar knifflige Rätsel dabei zu lösen. War eine sehr schöne Sache, wo, vor allem auch alleine mag ich keine Mysteries, weil das ist mir immer ein bisschen Zeitverschwendung, da hinter die Gedanken des Owners zu kommen, was er sich dabei ausgedacht hat, wenn es nicht gerade sehr eindeutig ist. Aber in der Gruppe, im Schwarm sozusagen, so ein Rätsel zu knacken, das macht echt Spaß. Ja, das nächste Termin, wie gesagt, Donnerstag, 10.12. um 19 Uhr startet das immer. Aber der OC-Code kommt noch. So, dann wäre das virtuelle Event, mein eigenes, das Newbie-Event, virtuell, hat die OC-Nummer OC6E6D und diesmal wird das Thema Geocrets sein, also Travelers oder Reisende. Es gibt ja auch Reisende bei geocaching.com, aber ich würde mal jetzt unseren Hauptaugenmerk auf die geocreti.org-Seite legen, weil die erstens kostenlos Tracking-Codes zur Verfügung stellt und zweitens Tracking-Codes, die man damit dann in einen Cache einloggt, sind dann auch auf der OC-Seite sichtbar. Das heißt, im Listing wird dann angezeigt, dass dieser Cache derzeit ein Geocret besitzt oder zwei oder drei, je nachdem, wie viel man da jetzt reintut. Da gibt es eine Unterrubrik im Listing. Und das finde ich ganz passend. Und es ist auch open, also offen und ohne Gebühr und deswegen passt das sehr gut zu OC. So, das letzte. Moment, jetzt muss ich mal weiter scrollen. So, das letzte virtuelle Event, das findet einmal im Jahr statt, ist quasi wie ein OC-Talk, bloß, also so war meine Idee dahinter, also ich bin auch der Veranstalter, hat den Namen Rendezvous, hat die OC-Nummer OC13FC3. Und die Idee dabei war, sowas zu machen wie den OC-Talk. Talk bloß international. Deswegen wird dieser das Rendezvous auch auf Englisch stattfinden, damit dann eben Amerikaner, Polen, Franzosen, Engländer oder Briten und wer Lust hat, also aus allen möglichen anderen Länderknoten können dran teilnehmen. Ich werde versuchen, auch diese Events da auch dort einzustellen, auf deren Plattform und dann mit Verweis auf eben dieses zentrale Videolink, den ich habe. Es wird auch via Jitsi sein. Ihr seht, Jitsi ist im Trend. Zoom ist jetzt inzwischen out. Der Vorteil von Jitsi gegenüber Zoom ist natürlich, dass man da nicht mehr die Zeitbeschränkung hat. Oder ich müsste mir einen professionellen Account, einen Bezahl-Account zulegen. Da hatte ich jetzt keine große Lust zu. Deswegen, Jitsi ist auch relativ stabil. Also auch hier bei micha.de, also bei dem Rätsel-Event, da wird auch Jitsi verwendet. Und wir sind da auch immer so eine Gruppe von, na, ich würde sagen, vielleicht schon so 10 oder 19 Leute. Und das hält gut durch. Also das gibt nur selten Probleme.
Mega-Event. Hm? Ja, gut. Mika, genau. Danke dafür. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Rätseln. Und mir fällt gerade noch ein, wo gerade nochmal Jitsi erwähnt hattest. Ich hatte ein Feedback schon zurückbekommen aus den Reihen der Mitglieder, dass wir ja den Jitsi-Server, den normalen, dort in der Einladung stehen haben, also meet.jit.si. Und dieser Server wird es wahrscheinlich nicht werden. Ihr werdet also kurz vor dem eigentlichen Event von mir einen neuen Link bekommen. Wir werden einen in Bremen stationierten Jitsi-Server der Universität nutzen, weil wir noch zur Information bekommen haben, dass manche Jitsi-Server einen sogenannten Tune-Server zur Verbindung nutzen, der in Amerika steht, der von Google gehostet wird und das wäre ja alles nicht so sicher. Naja. Also in diesem Sinne, ihr kriegt nochmal eine Mail, wir kriegen nochmal eine andere URL für die JHV, damit wir dann auch alle sicher kommunizieren können. Ich hoffe, wir werden nicht alle eine Maske tragen müssen. Ende der Spekulatius-Geschichte. Es wird Zeit, sich zu verabschieden, Freunde. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen für heute?
Ich würde gerne meine Events noch ergänzen.
Ja, dann hau raus.
Ja, ich hatte ursprünglich mal vor, am 11. einen Cache zu suchen, aber inzwischen geht das nicht mehr. Deshalb ist es der Termin, an dem es jetzt einen Start oder einen Test Lauf geben wird. Hintergrund ist, es gibt in Erlangen eine Uni und die hat ein Jubiläum gehabt vor 2 Jahren und hat eine Geocaching Academy da nebenbei gegründet und da war geplant, dazu Präsenz-Events zu machen, quasi Vorlesungen zu Themen rund ums Geocachen. Und ich habe da seit längerem im Auge mal was zu Labcaches zu machen. Ich weiß, dass die bei OC noch nicht so ganz am Laufen sind. Und überlege, wie man das vielleicht irgendwie machen könnte, ohne dass man dafür App für braucht. Aber das, was es bei GC gibt, das würde ich gerne mal an einem Event am 11. vorstellen. Dazu gibt es heute auch noch ein Listing.
Okay, also ist das Listing selbst noch nicht bekannt, also die Nummer noch nicht bekannt?
Das findet man ja auf der Startseite von opencaching.de. Da sind ja die nächsten Events gelistet.
Ja, und später natürlich auch bei uns in den Shownotes.
Und ich möchte auch noch was ergänzen, Mirko. Die nächste Sendung ist am 3.1.
Das ist ja schon das neue Jahr.
Ja, genau. Happy New Year, Miss Sophie oder Miss OC. Um 20:30 Uhr, wie immer.
Genau. Dann wird es Zeit für die letzten Worte des Jahres. Bevor wir uns jetzt verabschieden, ich möchte mich nochmal bei allen Geocachern, die unsere Plattform in diesem Jahr mehr genutzt haben als vielleicht in davor den Jahren, vielleicht auch in den nächsten Jahr mehr nutzen wollen als das, was sie gelernt haben. Ich danke bei allen Nutzern, bei allen Leuten, die hinter Geocaching und Open Caching hier stehen, an alle Leute, die bei uns im Team sind natürlich, die auch mich im Vorstand hier ganz stark unterstützen. Das sind die letzten Worte des Jahres und ich möchte euch viel Gesundheit, wirklich Gesundheit wünschen, dass ihr auch im nächsten Jahr gut reinkommt. Haltet euch gut fest beim Rutschen, brecht euch nicht die Finger von der Couch. Ihr geht ja wahrscheinlich nicht raus zum Ballern. Und wir sehen uns dann gesund und munter im Januar wieder, wie Mika gerade gesagt hat, 3.1.20:30 Uhr. Jetzt wird's Zeit, sich zu verabschieden. Ich sag lieb und fein, tschüss vom Niederrhein, Clanfamilie Mirko, frohe Weihnachten.
Und tschüss aus dem Raum Ulm, eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund.
Ja, einen schönen Abend noch und habt eine schöne Zeit. Frosch vom Tal aus dem Bergischen Land.
Auch von mir, tschüss, tschüss, schönen Restjahr.
Servus vom Frickel aus Augsburg.
Doch, ich verabschiede mich, wünsche einen guten Rutsch und alles Gute.
Jo, tschüss, schöne Weihnachten, guten Rutsch hier von Geronimo und Gina aus Flensburg.
Schönen Abend aus dem Süden.
Und auch Berlin verabschiedet sich. Macht's gut allesamt. Tschüss. Bleibt gesund.
Und alle jahreszeitlich bedingten guten Wünsche von mich aus Adelgen.
Ja, für dein Bernhard. Schönen Weihnachten, kurz nice. Was wird's von Twinkie?
Es verabschiedet sich für Instrument.